Ihr habt das schon gehört, ich noch draußen war, so ein bisschen, und das ist schon toll, dass da Bewegung und Freude und Mut durchklingt, und da bin ich wirklich dankbar, was wir heute bekommen haben, mitgerissen worden, nicht nur bekommen haben, wir waren Teil des Ganzen. Der Heilige Geist in der Apostelgeschichte, das seht ihr hier auf dem Schirm, auf Apostelgeschichte 1 und 2. Viel können wir ja über den Heiligen Geist sagen, nicht? Und gesungen haben wir auch heute schon einiges. Und es ist wichtig, über ihn zu reden, vor allem, dass er in uns wohnt, uns verändert, uns gestaltet, uns auf das Reich Gottes ausrichtet, aufbaut. Ich glaube, das haben wir heute auch in den Liedern zum Teil mitbekommen. In unserer Reihe der Apostelgeschichte versuche ich, über den Heiligen Geist zu reden, auch wenn ich nur auf diese Kapitel begrenze, ist es eine Herausforderung, weil in der Apostelgeschichte der Heilige Geist prominent ist, sehr häufig vorkommt und auf ihn Bezug genommen wird. Manche nennen deswegen oft die Apostelgeschichte die Geschichte des Heiligen Geistes. Kapitel 1 und 2 der Apostelgeschichte, die geben quasi den Vorlauf und bestimmen, wie weiter die Apostelgeschichte definiert wird, welche Begriffe werden erklärt, der Lauf wird erklärt und vor allem die Rolle des Heiligen Geistes wird ganz klar von Kapitel 1 und 2 bestimmt. In meinem Bibelkommentar, ich habe zur Apostelgeschichte einen geschrieben, der hoffentlich irgendwann auch in Englisch, nicht nur in Russisch erscheint, habe ich die zwei Kapitel so betitelt: Der Heilige Geist, Kraft zur Erfüllung der Mission. Und darüber werde ich reden. Kann ich ja gar nicht anders. Als Missiologe ist das quasi meine Berufspflicht. Aber ich möchte schon ein bisschen mehr ausholen als nur das. Deswegen kommt das eher so im dritten Teil meiner Predigt. Und das seht ihr ja auch zum Teil, worum es gehen wird in den Predigt. Zuerst die drei Phasen vom Wirken des Heiligen Geistes, wie Lukas sie versteht und weswegen wir das auch verstehen müssen, wie will er uns den Heiligen Geist nahebringen. Dann über die Erfüllung der Verheißung Gottes für sein Volk werden wir ein bisschen nachdenken. Der Heilige Geist als Erfüllung eben für Gottes Volk. Und am Ende kommt dann wir zu diesem Teilthema der Heilige Geist als Geist der Mission. Meine PowerPoints sind sehr minimalistisch, deswegen hoffentlich lenken sie nicht zu doll ab. Aber ja, ein bisschen, eben so die Stichpunkte seht ihr dann immer wieder, die Hauptpunkte vielleicht. Die drei Phasen vom Wirken des Heiligen Geistes, so wie Lukas das versteht. Und ich denke, es ist hilfreich, wenn wir diese so verstehen. Und ich denke, zum Teil gehört das zu unserem allgemeinen Verständnis. Lukas spricht vom Heiligen Geist und es ist immer der Geist der Prophetie. Es ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung. Und dabei eben spricht er von den folgenden drei Phasen, die ihr da ja auch seht. Die Zeit der Verheißung, der erste Bund Gottes mit Israel, da wird der Heilige Geist verheißen. Das Bundesvolk Israel wartet auf den kommenden Messias, mit den Jahrhunderten immer mehr. Und mit dem Kommen des Messias auf den Heiligen Geist. Das übersehen wir manchmal. Dabei wird der Geist im Alten Testament eben vor allem von verschiedenen Personen und meistens sind das Propheten geführt. Jesus als der Auferstandene spricht, bei Lukas zweimal über den Heiligen Geist und wie er kommen soll. Lukas 24 und dann in Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Und als er, Jesus, mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir bekommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach dieser Zeit. Das ist die Verheißung. Die Verheißung des ersten Bundes mit Israel, die Gott gemacht hat. Johannes der Täufer selber repräsentiert sozusagen das Alte oder diesen ersten Bund. Deswegen wird er erwähnt, wie es war und wie es sein soll. In Lukas Kapitel 1, wenn wir noch an die Advents- und Weihnachtszeit denken, da haben wir ja gelesen, er, der Johannes, der Taufende, wird mit Heiligem Geist erfüllt werden, schon im Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird hergehen, im Geist und der Kraft Elias. Die Zeit des Ersten, des Alten Bundes, wie wir manchmal nennen, des Bundes Israels mit Gott, die seit der Zeit von Moses begann, das ist die Zeit der Verheißung. Es ist Zeit der Prophetie und der Propheten, die auf das messianische Zeitalter verweisen, auf das Kommen des Messias, auf das Kommen des Heiligen Geistes. Johannes ist damit der letzte Prophet dieses Bundes. Er spricht zu den Leuten in der Vorbereitung auf das, was kommt, auf die Verheißung, dass die erfüllt wird von Hoffnung, dem Kommen des Messias, von dem Heiligen Geist. Er spricht: Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Der Heilige Geist wird verheißen und die Zeit der Verheißung für Israel kommt. Es ist die Verheißung für Israel. Der neue Bund, da war der erste und das ist der neue. Die Verheißung und die Erfüllung des Kommens des Heiligen Geistes und das Doppelwerk von Lukas in Lukas Evangelium und der Apostelgeschichte spricht eben und zeigt diese Erfüllung dieser Verheißung. Dann kommt eben Teil 2, die Zeit des Messias, die Zeit Jesu und seines Dienstes auf der Erde. Die Zeit des Kommen des Heiligen Geistes, die Zeit des Messias. Jesus wird mit dem Heiligen Geist beauftragt, bevollmächtigt. So lesen wir bei Lukas 3. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel und die sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jesus ist beauftragt und bevollmächtigt seit diesem Punkt und tritt öffentlich auf. Damit beginnt das messianische Zeitalter. Der Täufer Johannes tritt in den Hintergrund und Lukas macht das ganz bewusst. Bevor Jesus auftritt, spricht er schon vom Gefängnis des Täufers. Das Alte ist vorbei. Jetzt beginnt das Neue. Jesus kommt mit einem Auftrag. Und er wird so vorgestellt, Jesus stellt das eigentlich selber vor, indem er wieder vom Alten Testament liest, aus Jesaja, und spricht das, was jetzt kommt. in Lukas 4, Verse 18 bis 21, ein ganz bekannter Text. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Der Geist und der Auftrag. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das sind die Zeichen des Kommens des Messias, des Kommens des Heiligen Geistes. Für das Judentum war das ganz klar. Dass das Ausgießen des Heiligen Geistes zusammen mit dem messianischen Zeitalter und der Endzeit beginnt. Nun, dies führt uns zu der dritten Phase, zu Pfingsten. Die volle Erfüllung des messianischen Zeitalters beginnt, wo Jesus das wahrmacht, wie er schon von Johannes gesagt wurde. Er wird mit dem Geist taufen. Der Geist kommt, das messianische Zeitalter beginnt, die Zeit der Gemeinde. Dabei wird hier nicht ein neues Volk verheißen, die Gemeinde, sondern das Versprechen an Israel eigentlich erfüllt. Das erste Pfingsten ist ein Fest der Erneuerung des Bundes. Und der spätere Judentum hat die Feier oft als die Feier und Erinnerung an die Gesetzgebung an den Berg Sinai gefeiert. Die Erneuerung zu Pfingsten in der Apostelgeschichte geschah mit der Ankunft nicht des Gesetzes, sondern des Heiligen Geistes. Die Beziehung zwischen dem Gesetz, den Buchstaben und Geist wird vor allem bei Paulus sehr klar herausgestellt. Dabei geht mit dem Geist die Moral nicht einfach weg. Sie wird eigentlich vertieft, erfüllt. In dem Vorleben Jesu, in der Ethik, die eine ganz neue Dimension erfährt. Wie in Hesekiel 37 die Wiederherstellung Israels gezeigt wird, bildlich das Gesicht des Hesekiels von den Totengeweinen. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Bild. Die lebendig werden, aber erst mit dem Geist, den Gott gibt. Das Leben, es geht um die Erneuerung Israels. Es geht um die Erneuerung des neuen Bundes, der jetzt kommt. Die Sprache des Lukas ist sehr klar alttestamentlich, wenn wir Apostelgeschichte 1 und 2 lesen. Gott handelt hier wie im Alten Testament als der rettende Gott Israels. Vor allem finden wir eben diese Sprache nicht nur im Alten Testament, sondern wenn wir die Literatur der sogenannten intertestamentalen Literatur, die Apokryphen und Pseudoepigraphen des Alten Testamentes lesen, manchmal sind sie nützlich. Sie zeigen da, wie das Judentum sich danach sehnte, dass diese Zeit des Messias, des Heiligen Geistes kommt. Und wenn Lukas von dem Heiligen Geist spricht, dann spricht er eben auch in dieser Sprache der frühen Judenchristen über den Heiligen Geist. Zu Pfingsten erfüllt sich also die Verheißung, das messianische Zeitalter beginnt. Und der Geist, der erwartet wurde, ist gekommen. Wir hören die Verheißung noch einmal in den Worten Jesu in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa und bis an das Ende der Erde. Die drei Zeiten, Epochen des Heiligen Geistes. Die Phasen, die, auf die Lukas aufbaut und die wir verstehen müssen, wenn wir über das Thema weiterreden. Die Erfüllung ist damit gekommen. Wir leben in der Zeit des Messias, des Heiligen Geistes. Gottes Erfüllung für das Volk Gottes ist gekommen. In der Apostelgeschichte 2 zitiert Apostel Petrus daher auch den Propheten Joel von dem Kommen des Heiligen Geistes. Die Erfüllung Gottes für sein Volk. Die Erneuerung des Volkes. Joel, ich lese einfach mal Teile aus Joel, die Petrus ja dann auch zum Teil aufgreift. Joel Kapitel 2, Vers 17 und 18. Die Priester, die Diener des Herrn sollen zwischen der Halle auf dem Altar weinen und sagen, wir haben das Szenario am Tempel. Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis. Dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Dann gerät der Herr in Eifer für sein Volk und hat Mitleid mit seinem Volk. Und dann kommt die Verheißung, die jetzt zu Pfingsten erfüllt wird. Joel 3, 1. Vers und weiter. Und nach diesem wird es geschehen, spricht Gott, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll sich verfinstern und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Das ist, was in zu Pfingsten passiert. Petrus zitiert aus diesem Text und sagt, Leute, das ist erfüllt. Ein prophetisches Wort ist erfüllt worden. Das Zeitalter hat begonnen. Wir sind nicht voll Weines, sondern voll Geistes Gottes. Von Israels Zentrum geht das Evangelium, die Verkündigung des Heils für die Übriggebliebenen aus Israel und für die Völker aus allen Teilen der Welt. Von Israel, von Jerusalem aus. Der Geist der Prophetie, der Geist, der zu Pfingsten erfüllt ist. Apostelgeschichte 1 und 2. Da wird nicht die Gemeinde gerettet, sondern von der Erneuerung Israels gesprochen. Und doch ist es der Beginn der Gemeinde. Und von Anfang an sprengt dann der Geist Gottes die menschlichen Rahmen. Davon haben wir heute auch schon gesungen. Die Rahmen der Vorstellungen, die Bauern, die gezogen werden. Wir lesen das in Kapitel 2, die ersten Verse. Und als der Tag des Herrn, der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Pfingsten war ja ursprünglich die erste Erntedankfeier nach dem Kalender Israels, nicht wahr? Die Ernte ist immer noch groß, damals beim ersten Mal und heute. Und so begab der Heilige Geist die Gläubigen, dass sie in anderen Sprachen reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gibt. Vielen anderen Gaben. Ein Sprachwunder der Endzeit. Und da die Endzeit noch nicht abgeschlossen ist, hat auch die Sprachgabe noch nicht abgeschlossen. Sie ist da. Was das Gericht Gottes zum Turm zu Babel passierte, wird jetzt überwunden. Die Leute hören, in ihren Sprachen Gott reden. Im Buch der Offenbarung finden wir diese Sprachen, viele Sprachen, nicht eine Sprache, viele Sprachen vor dem Thron. Und sie beten Gott, den Dreieinigen, in diesen Sprachen an. Es ist ein Sprachwunder. Auf jeden Fall, denn der Heilige Geist hat gesprochen in diesen Sprachen durch die Menschen, durch die Apostel und die Versammelten. Und das Heil Gottes wurde gehört in den verschiedenen Sprachen. Wir lesen, es wohnten unter ihr aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Es waren wohl verwirrende Töne. Unverständlich, wie kommt das? Töne, hier wird das Wort Phoné verwendet, Ton, Sound, wird auch in der Musik verwendet, dieser Begriff. Und wir kennen das von unserem deutschen Wort Telefon. Das Hörwunder, es ist nicht nur ein Sprachwunder, auch ein Hörwunder. Es ist ja die Fähigkeit zu hören, manchmal hören wir in unserer Sprache und hören es nicht. Es ist ein Sprach- und ein Hörwunder, weil Gott spricht und sie verstehen. Und Gott durchbricht an dieser Stelle und erweitert den Begriff Israel hier schon. Wenn da die verschiedenen Nationen erwähnt werden, die hier wallenden Römer, so schreibt Lukas, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, heißt es in Apostelgeschichte 2. Der Begriff Volk Gottes wird hier erweitert. Israel ist ein viel größerer Begriff jetzt als das. Apostelgeschichte 1 und 2 steht für die Erneuerung, für die Erfüllung, die Verheißung Gottes an Israel und an die Menschheit. Deshalb beginnt Lukas sein Evangelium nicht wie Matthäus mit Abraham und der Verheißungslinie, sondern mit Adam. Um zu zeigen, dass Gott jetzt Erneuerung für die gesamte Menschheit anzubieten hat. Rettung und Heil kommt jetzt für alle. Manche lesen, dass Lukas bei Lukas in der Apostelgeschichte einen gewissen Versuch hinein, dass Lukas geschrieben hat, als so manche geistliche Begeisterung und das Handeln im Geist zur Ruhe gekommen ist, etablierte Kirche quasi entstanden ist. Und Lukas als ob versucht, hier wieder Erneuerung zu wecken, von der Erneuerung zu sprechen. Da ist zum Beispiel diese spannende Geschichte von den Jüngern des Johannes des Täufers in Apostelgeschichte 19. Ich weiß nicht, ob jemand darüber predigen wird oder nicht. Ich greife nur ganz kurz das an. Da ist die Parallele zum Alten und Neuen Bund. Die, die wieder mit Johannes, dem Täufer, in die Verheißungsebene gegangen sind und nicht in der Erneuerung des Heiligen Geistes leben. Und Lukas will, dass sie Erneuerung erleben. Und so lässt der Paulus sprechen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Es ist nicht ein geschichtliches Wort, es spricht an uns. Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Den Eindruck hat man manchmal in Gemeinden. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft. Ja, immer wieder taucht diese Floskel, diese Phrase auf in der Apostelgeschichte wie im Johannesevangelium. Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus, Messias, Jesus. Als sie das hörten, ließ sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber etwa 12 Männer. Es ist nicht meine Sache, aus Apostelgeschichte auszulegen, dass wir Christen alle jetzt in Sprachen reden sollen. Ich glaube, darum, das will Lukas gar nicht sagen. Doch dass diese Gabe ein Zeichen der Erneuerung ist, und sogar eben in einem späteren Text, in der Apostelgeschichte 19, wo scheinbar so der erste Schwung vorbei ist. Der Heilige Geist gibt Zeugnis zur Erneuerung. Er will Veränderung. Er will Rettung und Erneuerung wirken. Nicht nur in Israel, in der Gemeinde damals und heute. Der Heilige Geist ist Erneuerung und Prophetie. Er ist gekommen, um Gottes Volk zu erretten, zu erneuern und zu sammeln. Und mit ihm bricht die Zeit der Erfüllung, die Endzeit und das nahende Reich Gottes aus. Glaubst du das? Maranatha? Die vielen anderen Gaben, die mit dem Geist gekommen sind, davon spricht Paulus. Der Lukas spricht im Grunde nicht von ihnen sonderlich, weil die auch eher in den Kontext der Gemeinde gehen. Und die Apostelgeschichte spricht von dem, wie das Evangelium unter der Leitung des Heiligen Geistes in die Welt geht. Doch eines hat Lukas gemeinsam mit Paulus und Johannes und anderen gemein, wenn er vom Heiligen Geist spricht. Er spricht vom Heiligen Geist und dem Heilsgeschehen. Die stehen in Beziehung. Der Heilige Geist ist der von Jesus und dem Heil bezeugende. Joel Kapitel 3, Vers 5. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es gibt also keinen hier, der sagen kann: Du, ich habe keine Wahl. Ich kann nicht. Jeder. Jesus ist der Herr und der Geist bezeugt ihn durch seine Gesandten. Er ist der Geist der Prophetie. der sich in diesem messianischen Zeitalter erfüllt. Er zeigt den Sohn Gottes. Und er zeigt auf unsere Sohnschaft hin, so dass wir Söhne und Töchter sind, so wie gesungen wurde. Prinzen und Prinzessinnen. Das dürfte die Kids und die Teenies besonders ansprechen. Meine Tochter wollte immer Prinzessin sein. Hier ist sie, das und jeder von uns. So kitschig wie das klingt, das darf sein. Du bist Sohn und Tochter. Der Sohn Gottes ist gesandt, um diese Verheißung zu erfüllen. Und der Heilige Geist beauftragt und bevollmächtigt ihn und dann seine Gemeinde. Er kommt, der Heilige Geist, mit dem Gläubigwerden. Apostelgeschichte mit der Taufe. Er kommt als Bestätigung, dass der Gläubiggewordene wiedergeboren ist. Ich lege jetzt ein bisschen mehr rein, als was in Apostelgeschichte 1 und 2 gesagt wird. Bleiben wir bei der Apostelgeschichte und schauen nochmal, was der Heilige Geist so tut. Der Geist bei Lukas gibt offenbarende Visionen und Träume, nicht nur bei Joel, sondern beispielsweise beim Mazedonienruf. Der Geist gibt offenbarende Worte und Anweisung oder Führung, wie im Alten Testament, wie bei Philippus und dem Eunuchen. Der Geist verleiht charismatische Weisheit und offenbarendes Vermögensurteil, wie bei den vernebelten Situationen bei Ananias und Sapphira und anderen. Der Geist inspiriert zum durchdringenden charismatischen Lob. Ich glaube, das hatten wir heute auch vormittags erlebt. Als wir das in Apostelgeschichte 2 erleben, zu Pfingsten, Szenen, die wir auch bei Paulus und Silas im Gefängnis erleben. Der Geist inspiriert charismatisches Predigen und Zeugnis geben. Wie wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 verheißen bekommen haben und zu Pfingsten bei Petrus sehen und lesen. Und wenn ich all das zusammenfasse, dann führt das uns tatsächlich zu diesem dritten Thema, von dem ich schon angekündigt habe. Der Heilige Geist ist der Geist der Mission. Wer über den Heiligen Geist redet und dabei nicht über den Auftrag, den er vorantreibt, zum Reden, auch zum anderen Sprachen befähigt, hat bei Lukas die Rolle des Heiligen Geistes nicht verstanden. Dabei spielen zwei Begriffe eine bedeutende Rolle bei Lukas in der Apostelgeschichte. Zeugnis und Mission. Der Begriff Zeugnis, Zeuge sein, wird vor allem von den 12 Aposteln ausgeübt. Aber es ist auch Paulus, der Zeuge ist. Diener, der gefangene Zeuge wird er genannt. Jesu Wort an Paulus, das Paulus dann vor König Agrippa bezeugt, heißt: Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen. Für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir dieses Kernbegriff, der denn durch die gesamte Apostelgeschichte bestimmt wird. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So bestimmt Lukas die Rolle des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 1 und 2. Er ist die Kraft, zum Zeugnis befähigt. Er ist die Kraft. Wenn unser Zeugnis kraftlos wird, wo ist die Kraft? Beim Heiligen Geist. Er ist der Bezeugende. Und Zeug, der Begriff Zeugnis, der wird vor Gericht verwendet. Die 12 Apostel sollen bezeugen, deswegen in Jerusalem bleiben, damit sie bezeugen, was Jesus getan hat. Von der Taufe an, über seinen Weg, Tod und Auferstehung. So bestimmt Petrus in Apostelgeschichte 1, wie ein Apostel sein soll. Das sollen sie bezeugen. Und in Kapitel 5 hören wir von den 12 und wir sind seine Zeugen. Das heißt, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welcher Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Paulus nennt ihn Stephanus. Den Märtyrer Stephanus Zeugen. Der Zeuge? Der Begriff ist ja verdeutscht worden aus dem Griechischen. Von daher haben wir das Wort Märtyrer. Märtyrio ist das griechische Wort. Das sagt, ich zeuge, auch wenn es sein muss, bis zum Tode. Ich bezeuge Jesus Christus. Wie die Apostel gesandt, sind alle Gläubigen damit Zeugen Jesu. Denn die Jünger sagen ja, der Heilige Geist, welcher Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Darum geht's. Damit ist die Gemeinde auch die Beauftragte zum Zeugendienst. Was sollen wir bezeugen? Sicher, was die Schrift lehrt. Vor allem das, was in unserem Leben der Geist Gottes getan hat. Das ist das Zeugnis. Wenn uns Kraft fehlt, zu zeugen, dann ist der Heilige Geist, den wir einladen sollten, uns zu befähigen, Kraft zu geben, dass unser Zeugnis kraftvoll wird. Von uns, die Einzelnen in unseren Situationen, wie unserer Gemeinschaft als Gemeinde, hier, dass er uns befähigt und begabt, Gott selbst in der Apostelgeschichte bezeugt durch Zeichen und Wunder von seinem neuen Beginn, dem Heiligen Geist. Und damit bezeugt er auch, dass die gesandt sind, von ihm gesandt sind. Wenn heute Wunder geschehen sollen, dann eben in Verbindung mit diesem Zeugnis. Gott macht nicht einfach irgendwelche Wunder. In der Apostelgeschichte. Es ist immer damit verbunden, dass er zu seinen Zeugen steht und unterstreicht, das sind die, die ich gesandt habe in meine Mission. Da kommen wir zu dem anderen Begriff in der Apostelgeschichte, der scheinbar nicht da ist. Der Begriff ist wirklich nicht verwendet worden in der Apostelgeschichte. Und doch sind da zwei Begriffe, die das beinhalten, was wir mit dem Wort Mission meinen. Das Werk Gottes. Es wird mehrfach genannt, zum Beispiel in Apostelgeschichte 13. In Antiochien, da sprach der Heilige Geist, der Geist der Mission, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und Lukas beschreibt die Heimkehr dieser zwei Gesandten, Barnabas und Paulus, zurück nach Antiochien am Ende der Missionsreise und sagt, und von dort segelten sie nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zum Werk, das sie nun vollbracht haben. Das Werk kommt später noch mal vor. Dann gibt es den anderen Begriff oder das Konzept, das Teil der Mission ist, gesandt sein. Der Heilige Geist ist selbst gesandt und er sendet. Sendung ist das Herzstück von Mission. Da gibt es mindestens zwei Begriffe im Griechischen. Tempo und Apostolos. Apostello. Übersetzt schicken und senden. Und in beiden Worten steckt eben diese Sendung Gottes, des Heiligen Geistes. Ein Konzept, das Lukas durch die Apostelgeschichte gebraucht. Die Apostel, die Gemeinde, ist eine Gesandte Gottes durch den Heiligen Geist. Der Geist macht uns sowohl zu Gesandten und macht uns geschickt, diese Botschaft kontextuell und relevant, dieses Heil weiterzugeben. Es ist der Heilige Geist, der sendet und der die Herzen auftut. Unüberwindbares überwindet und Menschen für die Rettung bereit macht und dann erneuert. Die Geschichte von Petrus und Cornelius ist so eine Geschichte. Ihr kennt sie. Wo die Heiden dann zu glauben beginnen. Nicht weil, sondern gegen den Willen der damaligen Gemeinde. Denn wie sollen die Unbeschnittenen den Heiligen Geist bekommen? Aber der ist selber gekommen und gezeigt, wir alle gehören dazu. In Kapitel 11, Abvers 15 erzählt Petrus dieses Zeugnis von der Gemeinde. Fassen wir zusammen, was wir bisher gehört haben. Und das war vielleicht mehr eine Vorlesung als eine Predigt. Dafür entschuldige ich mich. Ohne die Ankunft des Heiligen Geistes, liebe Geschwister, gibt es keine Prophezeiung, keine Predigt, keine Mission, keine Bekehrung, keine Gemeinde, kein weltweites Christentum. Wir leben, so will Lukas uns das klar sagen, in der Zeit der Erfüllung, wie es im Alten Testament angekündigt wurde. Und der Heilige Geist ist das Zeichen für die Zeit der Erfüllung. Er ist gekommen. Er ist da. Er will Erneuerung bringen. Er ist gekommen, um das Werk Gottes voranzutreiben, das Reich Gottes aufzubauen. Zeuge des Heils an verschiedenen Völkern und durch verschiedene Sprachen und Nationen zu sein. Er überwindet das, was stört, und das Zeugnis gehört werden soll. Was hindert unser Zeugnis? Und den Heiligen Geist heute? Eine ganz schwierige Frage. Bin mir nicht sicher, ob ich nun wirklich Antworten habe. Und doch vielleicht ein paar Gedanken. Ob sind wir das eigentliche Hindernis? Wir sind das Hindernis, dass der Heilige Geist nicht Erneuerung in uns und um uns herum schafft. Aber dann sind es auch die Dinge, die im Namen Jesu getan wurden und der Kirche. Und die belasten und die das Zeugnis hemmen und das Wirken des Heiligen Geistes. Unsere Gesellschaft ist heute im Geist des Modernismus, des Postmodernismus, der Säkularisierung und der Postsäkularisierung. Europa ist ein postchristliches Land. Und mit vielen Anzeichen eigentlich des Neuheidentums. Auch das erschwert es, uns zu verstehen, in welchem Land wir leben. Diese vielen Hindernisse gibt es und es gibt viele mehr. Aber es gibt den Geist der Wahrheit, den Geist der Erneuerung, der Geist, der das Reich Gottes baut. Und Lukas in der Apostelgeschichte will Zuversicht in uns ausstreuen. Wer ist der Heilige Geist in der Apostelgeschichte 1 und 2? Und in deinem Leben, ist er eine Erfüllung, die uns und unsere Welt verändern kann, wird? Glaubst du das? Ich glaube, wir wollen alle das Leben, nicht wahr? Da gibt es keinen, der sagt, nee, ich mag nicht. Also müssen wir vom Heiligen Geist immer wieder erneuert werden. Im Gebet, im Suchen. Er ist gekommen, er ist da, um Erneuerung zu bringen. Für müde, kraftlose, so fühle ich mich manchmal auch. Er gibt Erneuerung dir und mir. Amen.